Ja, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt, das ist unser Ziel. Das hoffe ich doch und bete auch immer dafür. Und das, worüber wir heute uns Gedanken machen wollen, ist ein Thema, das mir schon seit Jahren auf dem Herzen liegt. Es ist ein wichtiges Thema und deshalb habe ich diese Predigt auch zweigeteilt. Das heißt, wir hören heute einen ersten Teil. Und das nächste Mal, das wird wahrscheinlich erst am 28. Dezember sein, soweit ich weiß, den zweiten Teil. Aber ich möchte euch zuerst mal auf eine kleine Reise mitnehmen in die Vergangenheit, ins Jahre 325 nach Christus. Da trafen sich nämlich ungefähr 300 Bischöfe des Römischen Reiches zum Konzil von Nicäa, um über wichtige aktuelle Lehrfragen zu diskutieren. Ihre Traktantenliste enthielt zwar mehrere Punkte, doch diskutierte man letztendlich in erster Linie über eine ganz bestimmte Lehre, den sogenannten Arianismus. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal davon gehört hat, von dem Arianismus. Der Vater dieser Lehre, Arius, war ein junger Presbyter und Assistent eines Bischofs in Alexandrien. Als er sein Theologiestudium beendet hatte und 311 nach Christus ordiniert wurde, fing er relativ schnell an, seine Ansicht zu verbreiten, seine Lehre, diesen Arianismus, und stieß auch größtenteils auf offene Ohren. Er behauptete nämlich, dass Gott der Vater und der Sohn zwei völlig unterschiedliche Wesen seien, mit komplett unterschiedlichen Naturen. Dies war ein Frontalangriff gegen die Lehre der Gottheit Jesu. Als die Arianer merkten, wie sehr sich vor allem ein gewisser Athanasius einsetzte und für die wahre biblische Lehre kämpfte und auch immer mehr Gehör fand, fingen die Arianer an, mit philosophischen Ausdrücken um sich zu werfen, um die Sache doppeldeutig zu machen. Es wurde nun heftig debattiert, ob Christus nun, jetzt müsst ihr gut zuhören, gezeugt aus dem Wesen des Vaters ist oder eben gezeugt und nicht geschaffen und wesenseins mit dem Vater sei. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Man entschied schließlich richtig, gezeugt und nicht geschaffen und wesenseins mit dem Vater. Somit war die Lehre der Gottheit Christi bewahrt worden an diesem Konzil. Der Kampf tobte aber weiter. Arius gab nicht so schnell auf. Und die arianische Position wurde schließlich so umformuliert, dass sie sich nur noch durch einen einzigen Buchstaben von der biblischen unterschied. Der Buchstabe, der unserem I entspricht. Also der einzige Unterschied war nur noch ein Buchstabe zwischen Irrlehre und Wahrheit. Ihr könnt euch das gerne anschauen, wir haben jetzt nicht die Zeit, das hier im Detail anzuschauen, aber ihr könnt gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen, die Frage stellen. Der Punkt, den ich hier machen möchte, ist einfach: die gesamte Lehre über die Gottheit Jesu Christi hing also letztendlich an einem einzigen Buchstaben. So wichtig können Details sein. Der große Einfluss des Arianismus fand schließlich sein Ende mit dem Tod von Arius, aber die Lehre lebt bis heute in verschiedenen Gruppierungen weiter, wie zum Beispiel den Zeugen Jehovas. Abwandlungen dieser Lehre. Wichtig ist hier einfach Folgendes zu verstehen. Und darum geht es dann eigentlich auch in unserem Abschnitt heute oder auch überhaupt im gesamten ersten Johannesbrief. Unsere Errettung basiert auf einem richtigen und wahren Verständnis von Christus und wer er wirklich ist. Alles andere sind Irrlehren, die zu Verdammnis führen. Manchmal oder sogar oft besteht der Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum nur in einigen Details. Wie man so schön sagt, eine halbe Wahrheit ist was? Eine ganze Lüge. Oder sollte ich schon eher sagen, 90% Wahrheit ist trotzdem 100% Lüge. Genau mit diesem Thema befasst sich unser heutiger Abschnitt aus dem 1. Johannesbrief. Die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Irrtum. Und wenn eine bestimmte Eigenschaft in der heutigen Zeit oder eine geistliche Disziplin, wenn man sie nennen darf, in unseren heutigen christlichen Kreisen definitiv fehlt oder rar ist, dann ist es meiner Meinung nach das geistliche Unterscheidungsvermögen. Schlimmer noch, wenn man versucht, vor falschen Lehren und Irrtümern zu warnen, dann wird man heute in vielen Kreisen als lieblos und engstirnig abgestempelt. Ach, das sind doch alles Details. Diese ganzen theologischen Details ist doch gar nicht so wichtig. Oder mein persönlicher Favorit, Hauptsache wir lieben alle den Herrn Jesus. Das hört sich so gut an. Es ist Gott doch egal, was man glaubt, solange man es ernst meint. Ja? Ist das so? Ich hoffe, ich konnte euch am Beispiel des Arianismus zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. Und das ist nicht das einzige Beispiel der Kirchengeschichte. Es gibt hunderte davon. Das zieht sich bis heute durch. Theologie ist wichtig. Lehre ist wichtig. Und Unterscheidung tut Not. Unterscheidung ist auch nichts Böses, nichts Liebloses. Es geht auch nicht darum, irgendwelche bestimmten Menschen zu verurteilen, sondern nur zu beurteilen. In dem Buch »Es ist nicht alles Gold, was glänzt« schreibt John MacArthur Folgendes zu diesem Thema, und ich tue jetzt etwas, was man eigentlich nicht tun sollte in einer Predigt, tendenziell nämlich ein langes Zitat vorlesen, aber ich möchte euch bitten, trotzdem dran zu bleiben, weil er bringt es wirklich sehr gut zum Ausdruck hier. Biblisches Unterscheidungsvermögen ist in der heutigen Kultur ungefähr genauso in Mode wie absolute Wahrheit und Demut. Dinge klar zu unterscheiden und zu beurteilen widerspricht den relativistischen Werten unserer modernen Gesellschaft. Pluralismus und Mannigfaltigkeit werden als höhere Tugenden verehrt als oder mehr verehrt als die Wahrheit. Wir sollen keine klaren Linien mehr ziehen und keine absoluten Wahrheiten verkündigen. Das wird als rückständig, veraltet und unhöflich angesehen. Und während diese Haltung gegenüber der biblischen Beurteilung von der säkularen Welt vorausgesetzt wird, wird sie leider auch von immer mehr evangelikalen Gemeinden übernommen. Die Folge ist, dass der Evangelikalismus seine Klarheit zu verlieren beginnt. Oft wird Toleranz der Wahrheit vorgezogen. Weiter unten fährt er dann in seinem Artikel folgendermaßen fort: In der heutigen Gemeinde ist nichts wichtiger, als dass die Notwendigkeit von biblischer Beurteilung wieder neu betont wird. Geschieht das nicht, hat die wahre Gemeinde ein ernsthaftes Problem. Wenn der gegenwärtige Hunger nach ökumenischen Kompromissen, nach pragmatischer Heiligung und zahlenmäßigen Erfolg in evangelikalen Gemeinden weiter Fuß fasst, wird der Evangelikalismus ungebremst auf eine geistliche Katastrophe zusteuern. Er führt in einem weiteren Artikel Folgendes aus: Wenn wir Menschen sein wollen, die sich in der Unterscheidung üben, müssen wir die Fähigkeit entwickeln zwischen Wahrheit und Irrlehre, zwischen gut und schlecht wörtlich zu diskriminieren. Interessantes Wort. Die Ursprachen der Bibel vermitteln diesen Gedanken, also des Diskriminierens. Das am häufigsten verwendete hebräische Wort für Unterscheidung ist Bin. Dieses Wort und Abwandlungen dieses Wortes werden im Alten Testament hunderte von Malen verwendet. Oft wird es als Einsicht, Verstand, Fähigkeit oder Acht haben übersetzt. Im Hebräischen des Alten Testaments wird durch diesen Begriff jedoch diese Vorstellung vermittelt, wie durch unser Wort Diskriminierung. Es geht also darum, Dinge voneinander zu unterscheiden. Jay Adams weist darauf hin, dass der Begriff Bin mit dem Nomen Bayin, welches Abstand oder Zwischenraum bedeutet, und mit der Präposition Ben, die zwischen bedeutet, verwandt ist. Im Wesentlichen bedeutet es, Dinge aufgrund ihrer Andersartigkeit voneinander zu trennen, um sie zu unterscheiden. Unterscheidung ist also ein Synonym für Diskriminierung. Darüber habe ich selber auch noch nie nachgedacht. Das griechische Wort, das im Neuen Testament mit unterscheiden übersetzt wurde, ist Diakrino. Es bedeutet einen Unterschied machen und wurde in Apostelgeschichte 15,9 sogar wörtlich übersetzt. Unterscheidung ist also der Prozess der sorgfältigen Beurteilung in unserem Nachsinnen über die Wahrheit. Eine unterscheidende Person ist jemand, der den klaren Gegensatz zwischen Wahrheit und Irrlehre aufzeigt. Unterscheidung ist Schwarz-Weiß-Denken. Eine bewusste Weigerung, alle Dinge in Grautönen zu malen. Niemand kann sich in echter Unterscheidung üben, wenn er nicht die Fähigkeit entwickelt, göttliche Wahrheit der Irrlehre von der Irrlehre zu trennen. Zitat Ende. Nun, ich weiß, dass diese Thematik keineswegs neu ist, auch für euch nicht oder für die meisten von euch. Und wer ein fleißiger Bibelleser ist, der weiß auch, dass die gesamte Heilige Schrift ein einziges Zeugnis dafür ist, dass immer wieder für die Wahrheit gekämpft werden musste. Satans Strategie wurde bereits im Garten Eden offenbar. In den ersten Kapiteln der Bibel, das haben wir jetzt am Freitagabend so schön gesehen, beim roten Faden. Was hat er gemacht? Er hat zuerst Zweifel an Gottes Wort gesät. 1. Mose 3, Vers 1. Hat Gott wirklich gesagt? Und dann schreitet er fort zur Verleugnung dessen, was Gott gesagt hat. Ihr werdet keineswegs sterben. Ach, das stimmt doch gar nicht, was Gott gesagt hat. Ihr werdet nicht sterben. Vers 4 ist das, Kapitel 3, 1. Buch Mose. Und schließlich fügt er noch eine Verzerrung dessen, was Gott sagte, hinzu. Ihr werdet sein wie Gott. Vers 5. Seitdem führen der Teufel und seine Dämonen einen unerbittlichen Krieg gegen die Wahrheit, indem sie immer noch dieselben Taktiken verwenden. Zweifel, Verleugnung, Verzerrung. Die Schrift gibt uns von da an viele Beispiele des Kampfes um die Wahrheit. Und ich denke, wir könnten Wochen damit verbringen, diese Schriftstellen anzuschauen, auch um die Bewahrung der Wahrheit oder um den Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Im Alten Testament sehen wir zum Beispiel Mose, 5. Mose 31, Vers 9 bis 13. Oder Josua, die berühmten Worte in Josua 24. Wählt euch, wem ihr heute dienen wollt. Samuel, 1. Samuel 12. Oder Elia, 1. Könige 18. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken, spricht er zu den Israeliten. Entweder betet ihr Baal an oder dann betet ihr den wahren Gott an. Aber beides, das geht nicht. Und viele andere mussten ständig das Volk zur Buße und Umkehr zurück zur Wahrheit aufrufen. Das hat sich aber nicht geändert im Neuen Testament. Im Neuen Testament warnt Jesus selber vor den falschen Propheten. Matthäus 7, Vers 15. Oder auch Paulus in Apostelgeschichte 20, seine berühmte Rede an die Ältesten von Ephesus. Petrus im 2. Petrusbrief oder Judas im Judasbrief, der eigentlich über den gemeinsamen Glauben schreiben wollte. Und dann sieht er sich genötigt, einen ganzen Brief zu schreiben, um die Irrlehren aufzudecken, die damals wüteten. Und eben auch Johannes. Wie im Garten Eden kann der Ursprung einer falschen Lehre immer auf Satan zurückgeführt werden. Johannes 8, 45. Paulus nennt sie auch Lehren von Dämonen in 1. Timotheus 4, Vers 1. Deshalb ist jede Ideologie, jede Philosophie, jede Meinung, jede Religion, welche nicht der Wahrheit entspricht, dem Wort Gottes diametral entgegengesetzt, egal woher sie kommt. Sie ist satanisch und hat ihren Ursprung im Vater der Lüge, dem Teufel. Egal, ob sie sich nun als Wissenschaft tarnt, wie die Evolution oder die Psychologie, die humanistische Psychologie oder sonstige menschliche Ideen, sie haben immer diese Quelle. Satan. Wenn wir also als Christen verpassen, Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden, dann hat das Auswirkungen auf jeden Lebensbereich. Wir werden verwirrt sein, wir werden in Sünde fallen, das tun wir auch sonst, aber noch viel mehr, in mancherlei Verstrickungen geraten, Probleme, Schwierigkeiten, Uneinheit, Unfrieden, Streitereien. Und auch die Botschaft, die wir weitergeben, die wir vielleicht als Evangelium identifizieren, wird nicht die rettende Botschaft sein, wenn wir selber nicht verstehen, was die rettende Botschaft ist. Es ist also zentral und wichtig, dass Christen unterscheiden oder unterscheiden lernen zwischen richtig und falsch, zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen gut und schlecht. Dass wir zum Beispiel Glaubensbekenntnisse formulieren oder an ganz bestimmten biblischen Überzeugungen festhalten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das heute bekämpft wird in vielen Kreisen. Das ist unpopulär, das ist unmodern, das ist uncool, was auch immer gesagt wird. Wir kommen auch nicht darum, systematisch durch theologische Dinge hindurchzuarbeiten, auch wenn das manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Zum Beispiel die Person Jesu, seine Gottheit, sein Menschsein. Diese Dinge klar und deutlich zu formulieren, dass wir sie wirklich verstanden haben. Warum? Weil sie wichtig sind, weil sie entscheiden über Rettung oder Verlorensein. Und sonst gehen immer mehr Wahrheiten verloren und am Ende ist unser Glaube was? Inhaltslos. Es ist nichts mehr da. Es ist kein Inhalt mehr da. Und wenn wir diese Dinge erkannt haben, diese Wahrheiten, dann dürfen wir uns nicht gleich wieder abdrehen nach jedem Wind einer Lehre, wie es Paulus in Epheser 4,14 sagt, und immer den neuesten Trends nachjagen. Sondern lasst uns, und dazu möchte ich euch heute auch ermutigen, lasst uns Menschen mit Rückgrat sein. Mit festen biblischen Überzeugungen, an denen wir festhalten, und zwar um jeden Preis. Und das wusste auch Johannes. Er wusste auch, wie wichtig das war. Und deshalb ermahnt er seine Empfänger, auch unbedingt zu lernen, nicht jedem Geist zu glauben. 1. Johannes 4, Vers 1. Oder den Geist des Irrtums vom Geist der Wahrheit zu unterscheiden. In Vers 6, Kapitel 4. Und deshalb beschreibt Johannes in seinem ersten Brief an die Gemeinden in Kleinasien die Merkmale eines wahren Christen und auch die Merkmale des wahren Christentums. Seine Empfänger standen nämlich in der genau selben Gefahr, diese wahre, einmal überlieferte Lehre von mystischen Irrlehren unterwandert zu werden. Diese Lehren, auch als Gnosis bezeichnet, drohten das wahre Christentum, die gesunde Lehre zu verschlingen. Und das waren im Besonderen, waren das zwei Dinge. Und das zieht sich durch den ganzen ersten Johannesbrief durch. Zunächst geht es um die Orthopraxie, also der richtige Lebenswandel eines Christen. Zum Beispiel um die Heiligung, um die praktische Gerechtigkeit, um das Bekenntnis der Sünde, also wir Sünden bekennen, um wahre Buße, Gehorsam oder Bruderliebe, unser Wandel als Christen. Aber auch die Orthodoxie, das heißt die richtige Lehre, der richtige Glaube. Was ist das wahre Christentum? Was ist sein Kern? Wie können wir es von dem falschen Christentum der Gnostiker unterscheiden? Das sind die Absichten des Briefes. Und letztendlich natürlich auch, und das habe ich schon oft gesagt, Gewissheit des Heils zu bekommen. Wenn man diese Unterscheidungen gemacht hat, wenn man erkannt hat, was das wahre Christentum ist, wenn man bei sich selbst erkennt, die Merkmale eines wahren Christen, hat man automatisch Heilsgewissheit. Das ist Johannes 5, Vers 13. Genau auf diese Dinge wollte Johannes eingehen. Nun, wir sind beim letzten Mal, haben wir gesehen, in Kapitel 3, Vers 24 ist Johannes mit einem längeren Abschnitt zu Ende gekommen, in dem er klar aufzeigte, was die Merkmale der Kinder Gottes und die Merkmale der Kinder des Teufels sind. In 1. Johannes 3, Vers 10 haben wir gelesen, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Ja, das ist ein Hauptziel des gesamten Briefes, aber auch dieses Abschnitts gewesen. Er hat aufgezeigt, dass unter anderem ein wahres Kind Gottes von einer dauernden Abstinenz gewohnheitsmäßiger Sünde gekennzeichnet ist. Ein Kind Gottes kann nicht sündigen, sagt er. Damit meint er nicht, dass wir perfekt sind, sondern dass wir einfach nicht dauernd in der Sünde leben. Aber auch ein kontinuierliches Muster von Liebe aufzeigt, von Bruderliebe. Sonst muss seine Identität als Kind Gottes bezweifelt werden. Johannes fasst schließlich in Kapitel 3, Vers 23 das Wesen christlicher Lehre in zwei Aspekten zusammen. Da heißt es, an den Herrn Jesus zu glauben und einander zu lieben. Im Wesentlichen. Nun, das ist hier kein, ich sage dem immer, easy beliefism, also dieses easy Christentum light, was er hier anspricht. Einfach nur glauben und einander lieben, dann ist alles in Ordnung. Nein, das meint er hier nicht, weil der ganze Zusammenhang des Briefes zeigt auf, dass er damit meint, dass wir in der richtigen Art und Weise an Christus glauben sollen. So wie er sich in der Schrift offenbart, von den Aposteln offenbart wurde. Das haben wir Kapitel 1 gesehen, die ersten zwei Verse in Kapitel 2, Vers 23 und so weiter. Oder auch 4, Vers 2, worüber wir noch diskutieren werden. Da heißt es zum Beispiel, sein Namen, was für seinen Willen, was für seine Person steht. Oder Jesus, der Mensch, dass er wirklich 100% Mensch war. Das werden wir im zweiten Teil dieser Predigt ausführlicher behandeln. Oder auch Christus, sein Sohn, der Gesalbte, der göttliche König, letztendlich Gott selbst. Aber auch die Liebe darf niemals isoliert von Wahrheit, Gerechtigkeit oder konkreten Taten verstanden werden. Das haben wir in Kapitel 2 gesehen, wo die Liebe ein Gebot ist, oder in Kapitel 3, Vers 18, wo sie an Tat und Wahrheit gebunden, geknüpft wird. Dies ist also das wahre Christentum, wie er es uns als Gebot gegeben hat, in Vers 23b. Und das Ganze mündet schließlich im Gehorsam gegenüber seinen Geboten in Vers 24 des Kapitels 3. Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Denn daran erkennen wir, dass er in uns bleibt. Allerdings könnte ein falsches Verständnis dieser Aussage, an den Herrn Jesus glauben und einander zu lieben, auch zu einem falschen, oberflächlichen Verständnis des Evangeliums führen. Oder auch der Heilige Geist, der in Vers 24 erwähnt wird, wie oft wurde sein Wirken schon falsch dargestellt oder wird falsch dargestellt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die damaligen Gnostiker die Lehren über Christus und sein Evangelium völlig verdrehten. Sie glaubten an eine höhere Erkenntnis, die man benötigte, um auf die nächste höhere Ebene vorzudringen. Eine mystische neue Erkenntnis, die nur einige Eingeweihte kannten. Auch dachten sie, durch eine ungesunde Trennung zwischen Geist und Materie, dass alles Materielle automatisch böse sei und deshalb Jesus Christus niemals wahrhaftig Mensch gewesen sein konnte. Hier stand der Versuch im Mittelpunkt, das ist ganz wichtig, einen eigenen, mystischen, nach menschlichen Wünschen fabrizierten Christus zu entwickeln. Das war die Lehre der Gnostiker. Anstatt des echten, historischen Jesus Christus, der eben im Fleisch gekommen ist, wörtlich nach den Worten des Johannes, im Glauben zu seinen Bedingungen anzunehmen und sich ihm im Gehorsam zu unterwerfen, was alles nötig ist, um wirklich errettet zu sein. Und deshalb ruft Johannes uns da auf und sagt, kehrt zurück zu dieser wahren Lehre. Johannes ruft uns aber auch auf, zwar in der Liebe zu wandeln, das haben wir in Kapitel 3, die Verse 10 bis 24 gesehen, aber nicht naiv zu sein. Es ist ja auch interessant zu sehen, dass der Abschnitt, Kapitel 4, 1 bis 6, wo es um die Unterscheidung der Geister geht, zwischen zwei längeren Abschnitten zum Thema Liebe eingeschoben wird. 3, 10 bis 24 ist der erste Abschnitt und dann kommt 4, 1 bis 6, wo es um die Unterscheidung geht und in 4, 7 bis 21 wird wieder das Thema der Bruderliebe weiter entfaltet. Das führt unweigerlich zu dem Gedanken, dass wahre Liebe zu Gott und den Mitmenschen eben auch unterscheidet. Es ist nicht lieblos, es gehört dazu. Erinnern wir uns, 1. Johannes 3, Vers 18, wahre Liebe ist an was? Eben an Wahrheit geknüpft. Johannes will hier also sagen und zum Ausdruck bringen, liebt einander, aber seid nicht naiv. Passt auf, der Heilige Geist ist nicht der einzige Geist, der in diesem Zeitalter am Wirken ist. Es gibt auch noch andere, gefährliche, dämonische Geister. Und die gilt es zu prüfen. Es ist also keineswegs lieblos, Lehren von anderen bekennenden Christen zu prüfen. Im Gegenteil. Die Liebe zu Gott, was nichts anderes ist als auch die Liebe zur Wahrheit, weil Gott ist Wahrheit. Und meine fürsorgliche Liebe zu meinen Geschwistern drängt mich, Irrtümer aufzudecken. Ich weiß, sie rennen ihr Verderben, wenn ich es ihnen nicht sage. Und das war auch das Anliegen aller Propheten im Alten Testament. Oder eben auch das Anliegen von Johannes. Deshalb fängt er an und sagt, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist. Passt auf. Auch knüpft Johannes hier an ein Thema an, das er bereits unter dem Hauptthema Gott ist Licht angesprochen habe. Ihr könnt euch noch ein bisschen erinnern an diese Hauptabschnitte, nämlich die Unterscheidung von Irrtum und Wahrheit. Darauf ging er nämlich schon in Kapitel 2, Vers 18 bis 28 ein, wo er von den Christen und den Antichristen sprach. In diesem Abschnitt konzentriert er sich aber mehr auf die Menschen, also das heißt die Personen, diese sogenannten Antichristen, wie er sie nannte, welche diese Lehren verbreiteten, stellte ihre Eigenschaften den Eigenschaften der wahren Christen gegenüber. In unserem Abschnitt heute entfaltet Johannes den Gedanken aus 2, 18 bis 28 weiter. Er geht nun vielmehr auf die geistlichen Mächte ein, die hinter diesen Menschen am Wirken sind. Eben die Geister, die man prüfen soll. Paulus erinnert uns schließlich auch in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Aber nun lasst mich erstmal diesen Abschnitt lesen. Kommen wir endlich zu dem Abschnitt. Das war jetzt alles Einleitung erstmal. 1. Johannes 4, Verse 1 bis 6. 1. Johannes 4, Verse 1 bis 6. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der in euch größer ist als der in der Welt. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Zweimal wird in diesem Abschnitt hier, 1. Johannes 4, 1 bis 6, gesagt, hieran, oder einige Übersetzungen sagen, daran erkennen wir, Vers 2, oder auch hieraus, hieran erkennen wir, Vers 6. Und am Anfang heißt es, prüft die Geister. Es geht also definitiv darum, etwas zu prüfen und danach zu erkennen, was es ist. Ganz logisch. Es geht darum, etwas Schlechtes wie falsche Propheten, Vers 1, der Geist des Antichristen, Vers 3, Jesus Christus im Fleisch geleugnet, Vers 3, der in der Welt, Vers 4, die aus der Welt, Vers 5, oder auch den Irrtum in Vers 6, von etwas Gutem, wie der Geist Gottes, Vers 2, Jesus Christus im Fleisch bestätigt, oder der in euch ist, oder wir, die wir aus Gott sind, in Vers 6 und schließlich die Wahrheit, diese Dinge zu unterscheiden. Es kommt immer wieder vor, ständig Kontraste, hin und her, in diesem Text. Das ganze Thema dreht sich also darum, herauszufinden, welches der Geist Gottes und welches der Geist des Antichristen ist, oder welches der Geist der Wahrheit und welches der Geist des Irrtums ist. Letztendlich geht es aber darum herauszufinden, welches die eine wahre apostolische Lehre ist und welches die neuen Erfahrungen von irgendwelchen Irrgeistern sind. Wer sich noch an die Predigt über 1. Johannes 2, Vers 18 bis 28 etwas erinnern kann, weiß sicherlich noch, dass wir uns damals die einfache Frage gestellt haben, Christen oder Antichristen? Christen oder Antichristen? Nun, dieser Abschnitt hier in Kapitel 4 ist eine weitere Entfaltung dieses Themas. Und deshalb stellen wir uns heute wieder eine einfache Frage, und das ist auch das Predigtthema heute, Wahrheit oder Irrtum? Ganz einfach, Wahrheit oder Irrtum? Eine grundlegendere Frage können wir uns eigentlich nicht stellen. Und Johannes gibt uns in diesen 6 Versen hier eine Art Crashkurs in der Unterscheidung der Geister. Er geht nicht so sehr jetzt ins Detail, es ist nicht so extrem ausführlich und man kann auch erkennen, dass die Leute offensichtlich gelehrt waren und bereits belehrt wurden vom Apostel. Aber wir erkennen viele wichtige, hilfreiche Kernprinzipien. Deshalb habe ich gesagt, Crashkurs. Und lasst mich euch vorweg etwas Einfaches über dieses Thema Geisterunterscheidung sagen. Ich habe wirklich vieles gelesen zu diesem Thema. Ich habe im Internet gesurft und verschiedene Predigten auch herausgesucht, die über diesen Vers sprachen. Und ich habe Unglaubliches gelesen, was da alles gesagt wird über diesen Vers und was Geisterunterscheidung ist. Aber ich möchte hier das einfach vorwegnehmen. Je besser wir die Wahrheit kennen, desto besser werden wir die Geister unterscheiden können. Das ist ganz einfach. Je besser wir die Wahrheit kennen, desto besser werden wir die Geister unterscheiden können. Macht das Sinn? Vielleicht noch nicht ganz, aber ihr werdet sehen, dass das im Wesentlichen der Punkt ist hier. Und lasst uns jetzt in unseren Text einsteigen. Johannes gibt uns folgende Lektion in seinem Crashkurs. Das erste ist mal das Gebot, in Vers 1a. Und das zweite natürlich der Grund. Warum? Ist auch in Vers 1. Und weiter werden wir heute wahrscheinlich nicht kommen. Und schließlich kommt er zu den entsprechenden Tests. Der erste Test ist christologisch, das ist Vers 2 bis 3. Dann schiebt er eine Ermutigung dazwischen in Vers 4, die Versicherung des Sieges. Und schließlich in Vers 5, der zweite Test, bibliologisch. Macht jetzt vielleicht noch nicht so viel Sinn für euch, aber wir werden das beim nächsten Mal auch nochmal durchgehen. Wichtig ist für heute, wir schauen heute das Gebot und den Grund an. Das erste ist das Gebot. Vers 1 am Anfang. Da heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Nun, zunächst spricht er seine Empfänger an, wie ich das schon gesagt habe, in liebevollem Ton. Er sagt, Geliebte. Es ist die Liebe, die ihn dazu motiviert, seine Empfänger aufzufordern, die Geister zu unterscheiden. Aber was sagt er hier weiter? Es heißt hier, glaubt nicht jedem Geist. Simpler geht's eigentlich nicht. Die Faustregel ist einfach zunächst mal, glaub nicht einfach alles. Glaub nicht jedem Geist. Mit Geist ist hier der Geist eines Propheten oder letztendlich eines Lehrers gemeint. Das sehen wir, wenn wir Vers 1 zu Ende lesen, dass hier von falschen Propheten die Rede ist. Es geht also um Menschen, die von bestimmten Geistern getrieben werden. Wie ich bereits sagte, geht jede Lehre auf einen bestimmten Geist zurück. Lehren von Dämonen, wir erinnern uns. Paulus warnt im 1. Timotheus 4, Vers 1. Da heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Die Frage ist jetzt nur, entweder ist es der Geist Gottes oder es ist der Teufel und seine Dämonen, die hinter dieser Lehre stehen. Oder wie es der Kommentator Burdick ausdrückt, dem Propheten oder Lehrer zu glauben, bedeutet dem Geist zu glauben, der durch ihn spricht. Sehr deutlich. Um es einfach zu sagen, glaub nicht einfach jedem, der sich Lehrer oder Prophet nennt. Henry Matthew schreibt treffend, beachte nicht, vertraue nicht, folge nicht jedem, der vorgibt, den Heiligen Geist zu haben oder eine Vision, eine Inspiration oder eine Offenbarung von Gott. Oder der Kommentator Stott schreibt dazu, weder christlicher Glaube noch christliche Liebe soll unkritisch sein. Christlicher Glaube soll nicht als Leichtgläubigkeit verstanden werden. Wahrer Glaube untersucht das Objekt zuerst, bevor er sein Vertrauen darin setzt. Oft wird uns das vorgeworfen als Christen. Ja, ihr seid so naiv, ihr seid so leid. Das stimmt nicht. Wahrer christlicher Glaube ist alles andere als naiv. Die Empfänger des Johannes und auch wir sollen nobler gesinnt sein. Wie das die Beröer waren in Apostelgeschichte 17, 11 lesen wir diese, also die Beröer, aber waren was? Edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, sie nahmen es zwar auf, aber und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt. Die haben geguckt, mal sehen, was der Paulus gesagt hat, mal im Alten Testament nachschlagen. Das ist nichts Böses. Das war edel. Das deutet auf eine noble, edle Gesinnung hin. Wenn jemand danach bestrebt ist, die Wahrheit von Irrtum anhand der Schrift zu unterscheiden. Wir sollen also nicht einfach jedem dahergelaufenen Propheten oder Lehrer Glauben schenken. Das ist auch einer der Gründe, warum ich persönlich oft skeptisch werde, wenn Leute ohne formale Ausbildung oder theologische Zurüstung in einer Gemeinde einfach so drauf loslehren. Oder wenn Lehrer ohne Gemeinde umherziehen, gibt's auch sogenannte, ich nenne die manchmal Dieter auch, lose Kanonen. Oder auch solche, die sich selbst zum Lehrer einsetzen, weil niemand da war, um sie zu ordinieren oder sonst irgendwas. Sie sind nirgends eingebunden und müssen auch nirgends Rechenschaft abgeben. Sie werden nicht überprüft. Solche Leute entwickeln sich leider oft zu falschen Propheten und Irrlehrern. Das ist auch schon passiert. Prüfe deshalb immer den Hintergrund, vielleicht auch die Ausbildung oder auch die Gemeinde, aus der jemand kommt, oder die Früchte eines Lehrers, das ist seine Gemeinde, die unter seiner Lehre sitzt. Und so findet man bereits eine Menge heraus. Nun gut, wir sollen also nicht einfach leichtgläubig sein, aber was sollen wir stattdessen tun? Es geht ja nicht nur einfach jetzt Hauptsache kritisch zu sein und alles abzuwehren, sondern Johannes sagt weiter, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Prüft ist ein Ausdruck, der für das Prüfen von Metallen verwendet wurde, um ihre Reinheit und ihren Wert zu bestimmen. sehen wir schon den Gedanken, wie ein Metall geprüft wird, suchen wir den Wert und die Qualität dieser Lehre zu sehen. Aber was soll am Ende dieses Tests herauskommen, wenn es positiv ist sozusagen? Nun, wir wollen die Quelle wissen. Was heißt es hier? Ob sie aus Gott sind. Nun, die Präposition aus, das habe ich schon oft gesagt, im Johannesbrief deutet immer auf einen Ursprung hier. Es ist aus Gott, es hat seinen Ursprung in Gott. Redet dieser Lehrer, dieser Prophet aus dem Heiligen Geist? Bezieht er seine Wahrheiten von da oder aus anderen Quellen? Das ist die Frage. Die Quelle ist also wichtig und darum geht es und das wollen wir herausfinden. Das sollen wir herausfinden. Aber nun will ich in dem Zusammenhang noch auf eine andere Frage eingehen, die wirklich wichtig ist. Und ich habe das von Anfang an schon ein bisschen angetönt. Und zwar die Frage, die in christlichen Kreisen oft ganz unterschiedliche Antworten auslöst. Wie prüft man denn die Geister? Na, wie macht man das? Damit meine ich, welche Methode führt uns zu dem gewünschten Resultat? Nämlich das Wissen, ob dieser Geist nun eben aus Gott redet oder nicht, dieser Prophet. Wie machen wir das? Nun, was Johannes sicherlich nicht im Sinn hatte, war, dass wir eine Unterhaltung mit ein paar Dämonen oder Engeln beginnen, um herauszufinden, was diese über Christus denken. Sicherlich nicht. Auch das Gebieten oder Austreiben von Dämonen und Geistern ist ebenfalls überhaupt nicht im Blickfeld hier. Auch meint Johannes hier nicht irgendwelche Bilder oder Eindrücke, die dann anhand der Bibel geprüft werden sollen, die jemand irgendwie mal geträumt hat oder gehabt hat. Und es gibt auch nicht eine mystische Form, eine Gabe der Geistesunterscheidung, die Johannes hier meint. Ich habe das auch schon erlebt, dass Christen gibt, die meinen, sie haben so eine Art Unterscheidungsgefühl. So, sie kommen in einen Raum und oh, ich fühle hier einen fremden Geist. Das ist damit nicht gemeint, ja? Das ist alles nicht gemeint und es ist erst noch unbiblisch. Die Zeichen und Wundergaben, wie auch die Prophetie, haben aufgehört seit dem Abschluss des biblischen Kanons. Alles, was heute an Eindrücken und Bildern, sonstigen Visionen gesehen wird, sind nicht Eindrücke, sondern eher Einbildungen, aus meiner Sicht. Wir dürfen auch hier nicht den Kontext des gesamten Briefes missachten, das ist auch ganz wichtig. Johannes ruft uns nämlich zurück zu der ein für alle Mal überlieferten apostolischen Lehre über Christus und das Evangelium, das ist hier im Blickfeld. Es ist die Lehre, die der Empfänger von Anfang an gehört haben und dabei bleiben soll. Kapitel 2, Vers 24. Nun kommen die Gnostiker und spiegeln ihnen diese neue, mystische Erfahrung vor. Ja, ich habe was Neues erfahren, gefühlt. Sie stammte aber nicht vom Heiligen Geist, wie die inspirierten Schriften, sondern waren Lehren von Dämonen. Ich habe bereits dargelegt, dass der Teufel und seine Dämonen seit Anbeginn der Welt eine hauptsächliche Strategie haben, wie sie ihr zerstörerisches Werk fortführen. Falsche Lehre, Lügensysteme, das Anzweifeln des Wortes, das Verzerren des Wortes, das Verdrehen des Wortes. Wir erinnern uns, Zweifel, Verleugnung, Verzerrung, diese drei Schritte. Achtet euch mal ein bisschen drauf, wenn ihr irgendwelche Leute reden hört oder Propheten hört oder Bücher lest. Angefangen im Garten Eden bis heute hat sich das nicht geändert. Zur Verbreitung dieser Lehren benutzte er Menschen, falsche Propheten. Viele falsche Propheten, heißt es hier in Vers 1b. Und deshalb bedeutet die Geisterprüfen im Wesentlichen nichts anderes als eine Lehre, auf ihre biblische Richtigkeit zu prüfen. Übrigens ist das auch nicht etwas, was nur ganz besonders begabte Christen tun sollen. Nein, die Aufforderung geht an alle. Hier heißt es, Geliebte und nicht Begabte oder ja. Und der Aufruf hier, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ist eine Aussage, die sich an alle Empfänger richtet, nicht an eine besondere Gruppe. Es ist also die Aufgabe aller, das zu tun, die Geister zu prüfen. Auch im Zusammenhang mit dem vorangegangenen Abschnitt, der ebenfalls über dieses Thema Wahrheit und Irrtum spricht, 1. Johannes 2, 18 bis 28, sehen wir deutlich, dass es hier vielmehr um das Prüfen einer Lehre handelt, die aber wiederum immer auf einen Geist zurückzuführen ist. Die Antichristen, die sich unter die Gemeinde gemischt haben. Nun mag es wohl sicherlich auch ganz besonders begabte Christen geben auf dem Gebiet, das bezweifle ich nicht, die ein besonderes Maß an Unterscheidungsvermögen haben, 1. Korinther 12, Vers 10, lesen wir das. Aber auch die Ausübung dieser besonderen Gabe ist nicht irgendwie so ein aus der Luft gegriffenes Ding, sondern auch das erfordert ein fleißiges Bibelstudium seit Abschluss des biblischen Kanons. Er stützt sich nicht mehr auf direkte Offenbarungen in der apostolischen Zeit, wie zum Beispiel Apostelgeschichte 5, Vers 3 oder Apostelgeschichte 16, 16 lesen, wie Petrus und Paulus diese Gabe ausgeführt haben. Wiederum ist es aber gemäß unserem heutigen Text in 1. Johannes 4, 1 bis 6 unsere generelle Pflicht zu unterscheiden. Also hier geht es nicht um eine bestimmte Sondergruppe, sondern hier geht es um die generelle Pflicht jedes Christen, die Geister zu unterscheiden. Die Lehren von irgendwelchen Lehrern zu prüfen. Hinter jeder Lehre steht also auch ein Geist. Und die Frage ist, welcher? Ist es der Heilige Geist oder ist es ein Dämon? Ist die Lehre aus Gott oder ist sie aus einer anderen Quelle? Und wie wir noch sehen werden, bezieht sich die Unterscheidung der Geister auf eine Lehre, die sie mittels von Menschen, Propheten unter die Gemeinden mischen. Es geht nämlich in erster Linie um ihre Christologie, das sehen wir in den Versen 2 bis 3, das heißt, was glauben, lehren sie über Christus, über seine Person, und um ihre Bibliologie. In Vers 5 bis 6 sehen wir, ob sie sich in ihren Ausführungen an das Wort Gottes, an die apostolische Lehre halten oder nicht. Diese beiden Kerntests, die werden wir beim nächsten Mal zusammen anschauen. Also das ist das Gebot, das ist die Aufforderung an alle, generelle Aufforderung von Johannes. Und nun wollen wir uns noch den Grund anschauen, den Rest von Vers 1 betrachten, da heißt es, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Warum sollen wir also die Geister unterscheiden? Ganz einfach, das heißt es hier, weil viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen sind. Es sind viele. Die Gefahr ist also groß. Was sollen wir daher erwarten? Was sollen wir für ein Bild erwarten für eine Situation nach beinahe 2000 Jahren Kirchengeschichte? Wir haben vorher nur ein Beispiel rausgegriffen. Sollen wir erwarten, dass die meisten christlichen Bücher biblisch sind? Okay. Dass die meisten Gemeinden und Kirchen biblisch sind? Okay. Auf keinen Fall. Das wäre wirklich naiv. Ein großer Anteil an christlichen Ressourcen oder Gemeinden sind heute leider unbiblisch. War schon damals so. Nichts Neues. Warum? Na, weil es, wie heißt, viele. Es sind nicht wenige. Und das möchte ich auch noch betonen, Johannes spricht hier im Kontext des gesamten Briefes nicht unbedingt von offensichtlichen Sekten oder Irrlehrer, die wir vielleicht heute ganz offensichtlich als Irrlehrer sehen, sondern von denen, die sich in die Gemeinden einschleichen. Denn Antichristen aus 2 Vers 18 bis 19, was heißt es da? Von uns sind sie ausgegangen. Das bedeutet was? Die waren in der Gemeinde. Die sind von uns ausgegangen. Die waren hier. Und das Neue Testament warnt durchgehend immer wieder davor. Ich lese euch nur ein paar Ausschnitte, ein paar Beispiele vor. Apostelgeschichte 20, Vers 30. Ich habe vorhin schon darauf Bezug genommen. Und aus eurer was? Eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Oder Judas 4. Denn gewisse Menschen haben sich was? Heimlich eingeschlichen. Die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Und schließlich warnt auch Jesus selbst in Matthäus 7, Vers 15, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Die größte Gefahr für die Gemeinde heute, und das war auch schon oft so in der Geschichte, kommt nicht von außen. Das sind nicht die Leute, die kommen, oh, und ich bin Atheist und ihr habt alle nicht recht. Und nein, das sind die Leute, die sich einschleichen. Und ja, ich bin auch Christ, ich bin auch gläubig und dann ein unmoralisches Leben führen und ein Vorbild abgeben für andere und andere hinter sich herziehen. Propaganda machen, Lehren verbreiten, sei das unabsichtlich oder absichtlich. Mal ganz abgesehen von der Flut von Büchern und Medien, die es heute gibt, ist es den Irrlehrern, oder die es den Irrlehrern ermöglichen, ihre Verführungen zu betreiben, auch ohne in die Gemeinde zu kommen. Das ist nicht mal nötig. Nicht mal nötig. Die, welche allem Vertrauen schenken, was sie im christlichen Bücherladen kaufen und lesen, könnten keine besseren Zielscheiben abgeben für solche Verführer. Also, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Johannes fordert uns auf, was zu tun? Die Geister zu prüfen. Nun, das ist keine mystische Übung, sondern vielmehr ein Prüfen jeglicher Lehre, ein Hinsetzen, ein Nachdenken. Das ist letztendlich mit den Geistern gemeint, wenn wir hier von irgendwelchen Lehrern sprechen, Propheten. Wir sollen herausfinden, aus welcher Quelle sie kommen oder sie reden, ob sie aus Gott sind, heißt es hier. Sprechen sie der Lehre des Wortes Gottes? Wir sollen alle darauf gefasst sein, dass diese Angriffe auch vor der Tür unserer Gemeinde nicht Halt machen werden. Warum? Das heißt es hier. Viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Eine unheimliche Flut von falschen Lehren überschwemmen heute unsere Gemeinden. Einerseits durch Menschen aus anderen Gemeinden oder aus der Welt, die diese Lehren mitbringen. Manche tun es unabsichtlich, weil sie nicht richtig gelehrt wurden. Andere wiederum machen es bewusst, sie machen bewusst Propaganda in der Gemeinde, versuchen eine Gruppe von Jüngern um sich zu scharen und abzuziehen. Vieles dringt heute aber auch in Form von Medien, Büchern, MP3, CDs und so weiter in die Gemeinde ein. Die Auswahl ist riesig. Und genauso riesig die Gefahr. Ihr denkt jetzt vielleicht, ich übertreibe ein bisschen, aber lasst euch mal diesen Gedanken durch den Kopf gehen. Falsche Lehrer gab es ja schon immer, ja? Aber wahrscheinlich hatten sie noch nie zuvor so leichtes Spiel wie heute. Sämtliche Häresien, Irrlehrer, Irrtümer sind oft nur was? Einen Mausklick von uns entfernt. Wir können uns alles downloaden aus dem Internet. Nun, das hört sich alles sehr aussichtslos und hoffnungslos an. Aber wir sind nicht schutzlos. Und wir werden beim nächsten Mal mehr ins Detail gehen, wenn wir uns den konkreten Tests zuwenden, die Johannes uns in Versen 2 bis 6 gibt. Ich möchte hier nur ganz kurz zum Abschluss einfach so ein paar grobe, grundsätzliche Dinge weitergeben, ein paar praktische Tipps. Was können wir tun? Was können wir konkret tun, wenn wir schon nur diesen ersten Vers zusammen jetzt angeschaut haben? Wie können wir reagieren? Wie können wir leben? Das Erste ist, seid einfach vorsichtig. Seid vorsichtig damit, was ihr lest, was ihr hört, was ihr seht, vielleicht wo ihr hingeht, um euch Vorträge anzuhören, was ihr vom Internet downloadet. Manchmal hilft es, wenn man einfach einen reifen Bruder in der Gemeinde fragt, anderem Rat fragt, besonders auch eure Hirten. Das ist eine sehr vernünftige Art und Weise zu leben. Unterscheiden. Konzentriert euch auf das Wichtigste, auf das Wort. Kennt die Wahrheit und ihr werdet die Geister unterscheiden können. Das Zweite ist, ich möchte euch ermutigen, besucht so viele Veranstaltungen der Gemeinde wie möglich. Warum? Durch das ständige Hören, Erlehren der Wahrheiten des Wortes Gottes wird unser Unterscheidungsvermögen automatisch geschärft. Das wird zunehmen. Und natürlich, ganz wichtig, studiert selber die Bibel. Das ist der dritte Punkt. Studiert selber die Bibel. Das kann ich nicht oft genug betonen. Wie ich bereits sagte, je besser wir die Wahrheit kennen, desto besser werden wir die Geister unterscheiden können. Und viertens schließlich, auch ganz wichtig, bete. Bitte um Weisheit und Bewahrung. Ich meine, letztendlich, auch wenn wir noch so brillante Theologen werden, wie auch immer, wir sind alle verführbar. Wir sind alle schwache Menschen und deshalb dürfen wir nie vergessen, dass wir wirklich von Gott abhängig sind, dass wir wirklich beten sollen, bitten sollen um Weisheit, um dass wir dieses Unterscheidungsvermögen lernen dürfen. Lasst uns also alle bereit sein, für diese Wahrheit zu kämpfen, dass dieses Wort in unserem Herzen wirklich feste Wurzeln schlägt, dass wir dieses Wort ausleben, dass wir auch dieses Gebot hier, die Geister zu prüfen, ausleben, in unserem Alltag, überall, wo wir hinkommen. Überall, wo wir gehen, sehen wir etwas, hören etwas. Lasst uns einfach vorsichtig wandeln, damit wir wirklich zur Ehre des Herrn leben. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten.